Dimensionen, die Welt der Wissenschaft.
An manchen Wochenenden kann man in der Innenstadt der steirischen Landeshauptstadt Graz eine Gruppe von etwa 10 bis 20 Menschen sehen, die sich um eine Person scharen, die ihnen offenbar etwas erklärt. Touristen, eine Reisegruppe?
Der Stadtführer in dem Sinne, dass ich jetzt da mit Details bombardieren werde. Mir geht es mich vielmehr einfach darum, eine Stadt auch besser zu verstehen. Das heißt, wie ist sie auch aufgebaut? Und wir stehen jetzt hier daher nicht zufällig auf der sogenannten rechten Seite von Graz. Das heißt, es geht immer aus von der Flussrichtung, das heißt, die Mur fließt jetzt hier im Runder. Das heißt, der Röhm ist drüben, die linke Mur-Uferseite und hier die rechte Mur-Uferseite. Was bedeutet das für Graz? Es bedeutet für Graz das Gleiche, wie es für viele andere Städte und Orte bedeutet, nämlich, dass dieser Fluss eine Trennlinie darstellt und auch hier zwischen Arm und Reich, zwischen bürgerlich und sozusagen jetzt da nicht bürgerlich.
Die Muse geht zu Fuß. Der Grazer Verein für Geschichts- und Bildungsarbeit, Clio. Eine Sendung von Peter Lachnit.
Clio ist eine der Musen aus der griechischen Mythologie. Alle 9 Musen waren Töchter von Zeus und der Mnemosyne, der Göttin der Erinnerung. Zuständig waren sie für die Künste, je eine Muse für die Tragödie, die Komödie, die Lyrik, die Liebesdichtung und für das Epos. Dann noch eine Muse für den Gesang, eine für den Tanz und eine für die Sternenkunde und eben Clio für die Geschichtsschreibung. Die war im alten Griechenland keine Wissenschaft, sondern eben eine Kunst. Und eine Kunst ist es seither immer geblieben, Geschichte zu vermitteln. Darin sieht der Grazer Verein Clio seine Aufgabe. Und er verwendet dafür verschiedene Medien, erklärt der Historiker Heimo Halbreiner.
Ja, Clio ist ein Verein für Geschichts- und Bildungsarbeit, vor rund 10 Jahren entstanden. Wenn wir uns überlegt haben, wie können wir Geschichte abseits von Institutionen öffentlich präsentieren. Und die Idee ist einfach entstanden, dass wir das einfach in der Öffentlichkeit Veranstaltungen durchführen, sprich Rundgänge machen. Und aus dem raus hat sich einfach mehr entwickelt, es sind einfach Tagungen dazugekommen, wir haben Ausstellungen organisiert, einfach immer so mit dem Schwerpunktthema Sozialgeschichte, Zeitgeschichte der Steiermark, Zeitgeschichte Graz, verschiedenste Themen der jüngsten Geschichte letztendlich.
Clio veranstaltet regelmäßig Vorträge und Zeitzeugengespräche. Es gibt eine Reihe mit dem Titel Geschichte und Film, bei der im Grazer Stadtmuseum historisch bedeutsame Filme mit einer wissenschaftlichen Einführung gezeigt werden. Und es gibt immer wieder Lesungen aus bzw. Ausstellungen von Werken sogenannter vergessener Dichter und Künstler. Besonders stolz ist man in diesem Zusammenhang bei Clio, dass man dazu beigetragen hat, den Grazer Architekten Herbert Eichholzer wieder in Erinnerung zu rufen. Eichholzer war einer der wichtigsten Vertreter der Moderne der Zwischenkriegszeit. Er hat bei Le Corbusier studiert und in Graz einige Häuser gebaut.
Dieser Herbert Eichholzer hat nur verhältnismäßig kurz bauen können. Einerseits Wirtschaftskrise hat sehr viel verhindert, auf der anderen Seite ist er politisch exponiert gewesen und hat 1938 aus Österreich fliehen müssen, ist dann in die Türkei gegangen, erst nach Frankreich, dann in die Türkei und von dort wieder zurückgekommen, um den Widerstand hier in der Steiermark neu anzuleiten. Und ist zum Tode verurteilt worden und hingerichtet worden. Also hat eine verhältnismäßig kurze Phase als Architekt gehabt, hat aber in dieser kurzen Phase bedeutende Bauten gemacht. Wie viele, die während der NS-Zeit zu Tode gekommen sind, ist er wird vergessen worden, viele Jahre hindurch. Und wenn ich mir einfach nur anschaue, die Herbert Eichholz-Ausstellung, die wir vor 10 Jahren gemacht haben, da ist es uns schon gelungen, einen eigentlich vergessenen Architekten, der Begründer der steirischen Moderne, der im Widerstand gegen die Nationalsozialisten gekämpft hat und das Leben verloren hat, einfach ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Und heute ist man einfach stolz auf Herbert Eichholzer. Es gibt Herbert Eichholzer Preise und anderes mehr. Also das war mir schon Anregungsgeber für diese Themen.
Auch Bücher gibt Clio mittlerweile heraus. 15 Titel sind bisher im eigenen Verlagsprogramm erschienen. Der Verein hat sich also in den ersten 10 Jahren seines Bestehens in der Steiermark einen fixen Platz geschaffen. Dabei geschah die Vereinsgründung eher aus Notwehr, denn die Zeiten, als die Geschichtswissenschaft an den Unis expandierte und es an den Instituten freie Stellen für absolvierte Historikerinnen und Historiker gab, die sind lange vorbei, sagt Gerald Lamprecht von Clio.
Die Bewerberlisten auf die wenigen frei werdenden Unistellen sind lang, viele Stellen werden nicht nachbesetzt, der Weg, der bleibt, ist eben der Drittmittelweg. den viele Leute, die Uni absolvieren, beschreiten. Mit fortschreitendem Alter reduzieren sich die Möglichkeiten, Drittmittelprojekte überhaupt aufzureißen, zu lukrieren, weil es bei nicht wenigen Förderstellen Altersbeschränkungen gibt. Vieles dieser Drittmittelschienen geht nicht auf Nachwuchsförderung und ab 40 ist man ja nur mehr bedingt Nachwuchs.
Früher war es üblich, dass absolvierte Historikerinnen und Historiker einige Jahre freiberuflich im Projektbereich tätig waren, danach aber im System Fuß fassen konnten. Das ist heute anders. Die Forschungsinstitutionen sind zu. Es gibt mittlerweile schon eine ganze Generation von Historikerinnen und Historikern, die ein Arbeitsleben lang nur von Forschungsprojekten leben. Eine prekäre Situation, weil man immer nur für 1 bis 2 Jahre abgesichert ist. Da sind Auswege gefragt und die Idee von Clio war die Gründung einer eigenen Institution.
Das verlangt schon eine gewisse Risikobereitschaft, was natürlich über Jahre hinweg bedeutet, dass man eine Menge unterschiedlicher Dienstverhältnisse bis hin zur Arbeitslosigkeit in Kauf nimmt und trotzdem im Prinzip an der Sache dranbleibt. Es gibt Phasen oder gab Phasen, wo halt weniger Projekte in der Form aufgehen, wie man es gerne hätte. Dann gibt es wieder Phasen, wo halt sehr viel funktioniert und sehr viel aufgeht und möglich ist.
Ein Verein ist eine gute Basis, um zeitlang zumindest fixe Mittel zu haben und arbeiten zu können. Ich glaube, es ist auch eine gute Möglichkeit, um Dinge umzusetzen, die man in einer etablierten Institution womöglich nicht umsetzen könnte. Es macht einfach den Markt bunter und macht das Arbeiten vielfältiger und schöner für uns.
Sagt Michaela Strapazas. Als studierte Linguistin und Philosophin hat sie für Clio ein von der EU gefördertes Projekt organisiert, das die Kooperation von Schulen diesseits und jenseits der steirisch-slowenischen Grenze zum Ziel hatte. Als Verein organisiert, haben die bei Clio Arbeitenden etwa 10 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfach bessere Möglichkeiten als Einzelpersonen, meint Heimo Halbreiner. Ein Verein sei auch flexibler als etablierte Institutionen.
Da tun wir uns viel leichter, auch sind wir wahrscheinlich um einiges flexibler, auf Themen kurzfristig zu reagieren. Auf der Uni sind doch irgendwie sehr oft sehr lange Planungsphasen, also was einfach die nächsten Schritte sind. Als Verein kann man ein bisschen flexibler auf verschiedene Diskussionen reagieren. Also ich denke schon, dass man in der Steiermark in den letzten Jahren einfach so aktuelle zeitgeschichtliche Diskussionen immer wieder aufgegriffen haben und der Öffentlichkeit auch zugänglich gemacht haben. Das tut man sich leichter als auf der Uni, wo einfach verschiedene Forschungsfelder einfach abgesteckt sind. Jeder arbeitet auf seinem Feld und wenn da jetzt was Neues kommt, ist man da ein bisschen unflexibler, glaube ich auch. Ne?
Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, ist die Zusammenarbeit mit der Grazer Universität und den dortigen historischen Instituten wichtig. Man begreift sich nicht als Konkurrenz, sondern eher als Ergänzung. Eine Ergänzung zu den Forschungsarbeiten zur Grazer Lokalgeschichte sind die Stadtführungen, wie die von Joachim Heinzl über das andere Graz, in die wir schon am Anfang der Sendung hineingehört haben. Der Rundgang durch die Bezirke Lent und Gries beginnt mit einem Blick auf das gegenüberliegende Murufer.
Wie Sie eben sehen, wir haben jetzt da drüben noch mit dem Schlossberg und jetzt auch zu sehen hier diese Passion. Neben diesem Machtzentrum mit dem Schlossberg ist eben dieser Teil der Stadt drüben von dieser Stadtmauer umgeben gewesen. Das heißt, das war eben der bürgerliche Bereich der Stadt. Die drüben waren beschützt, die hier waren nicht beschützt. Alle sozusagen wichtigen Machtinstrumente, also von politischer Vertretung, der Dom, die Stadtpfarrkirche, Verwaltungseinrichtungen, auch die befinden sich oder haben sich über Jahrhunderte drüben befunden, auf dem anderen Murufer. Und erst langsam gibt es jetzt erste Anzeichen und in den letzten 20, 30 Jahren erste Institutionen, die jetzt da wirklich über die Mur gewechselt haben und die sozusagen jetzt hier in diesen alten Vorstädten sich befinden.
Die Trennung zwischen den beiden Hälften der Stadt manifestiert sich schon bei der Postadresse. Ob 8010 oder 8020, das sagt in Graz bis heute etwas aus. Wer die Postleitzahl 8020 hat, ist sozusagen auf der falschen Seite der Mur. Hier sind bis heute die Häuser ärmer und niedriger.
Das heißt, ich habe hier eine ganz klare soziale Unterteilung. Und diese soziale Unterteilung spielt in vielen Bereichen, zum Beispiel auch in der Gesundheitsversorgung, auch in den Jahrhunderten vom Mittelalter angefangen, eine sehr große Rolle. Wir werden dann später in der Dominikanergasse eben bei einem alten Spital vorbeikommen, wo es zum Beispiel ganz klar die Trennung gegeben hat, dass da die Armen sind, auch die mit den ekligen Krankheiten unter Anführungszeichen, und die anderen waren im Hofspital sozusagen für die nicht ekligen Krankheiten und sozusagen für die nicht Armen. Das heißt, diese Trennung auch, wer wird wo versorgt, das heißt, diese Trennung auch zwischen Arm und Reich, die ist hier institutionell ganz klar festzumachen und eben wiederum hier auch getrennt durch den Fluss.
Vieles von dieser Trennung hat sich bis heute gehalten, weil auf dem rechten Murufer die Verkehrswege verliefen, man hier auch die Absteigen der Kutscher, die Quartiere der Arbeiter, die die Waren verladen haben und die Bordelle. Auch heute befindet sich rund um den Griesplatz das Grazer Rotlichtviertel. Auch heute wohnen hier viele Zuwanderer aus allen Ländern. Die Bürgerhäuser und Adelspalais befinden sich auf der anderen Murseite. Nur entlang des Murkees stehen einige Repräsentationsbauten, denn diese Häuser kann man vom anderen Murufer aus sehen.
Die Nobelhotels sind hier und auch sozusagen diese schöne Schaufassade, die sich jetzt hier den Blick rüber öffnet. Das hat sich im Endeffekt auch bis in die heutige Zeit erhalten. Wir haben zum Beispiel ganz eine heftige Diskussion gehabt beim Kunsthaus. Das Kunsthaus steht auf dieser Murseite, allerdings auch so, das ist das große Problem, man sieht es jetzt wegen 4-5 Bäumen von drüben nicht. Ja? Und es gibt also seit Jahren jetzt eine Diskussion darum, darf man sozusagen jetzt diese Bäume fällen, also aus Naturschutzgründen nein. Es geht darum, sozusagen dieses Stadtbild und diesen Stadtblick im Endeffekt auch so zu kreieren, dass er eben für Touristen und Touristinnen sozusagen passt und für das, dass ich mein Tele oder so weit einrichten kann, dass ich das schön und formatfüllend draufbringe.
Neben Stadtführungen zur Märzrevolution von 1848, zur Frauengeschichte und zur jüdischen Geschichte von Graz gibt es vor allem einen Themenschwerpunkt bei Clio. Es ist das die Zeit des Nationalsozialismus in der Steiermark. Heimo Halbreiner hat sich in einem vor kurzem erschienenen Buch mit einem bisher wenig beleuchteten Phänomen der NS-Herrschaft auseinandergesetzt, mit den Denunziationen, also der freiwilligen Information an die Behörden über abweichendes bzw. strafbares Verhalten. Das Thema rührt an die Frage, wie sehr die nationalsozialistische Herrschaft auf der Zustimmung von unten aufgebaut hat, also ob sie eine Diktatur gegen den Willen der Bevölkerung war oder nicht. Denunziationen geschahen freiwillig. Eine gesetzliche Pflicht zur Anzeige hat es auch in der NS-Zeit nicht gegeben. Doch es gab immer wieder Plakate und Kampagnen, die zur Meldung von Vergehen aufforderten.
Nichtsdestotrotz hat ein nicht geringer Teil ihre Nachbarn denunziert, aus ganz unterschiedlichen Motiven. Also wenn man dann einmal ein bisschen dahinter geht, sich das näher anschaut, kommt man dann schon drauf, dass da eigentlich private Konflikte über Gesetze einfach abgehandelt werden. In der Steiermark, wenn man das auf die Bevölkerung in etwa umlegt, hat vielleicht 1% der Bevölkerung fremde Nachbarn, Arbeitskollegen und andere mehr denunziert. Vorsichtig diese Zahl, also es gibt keine absolute Zahl, das ist eine Hochrechnung anhand der Akten, die ich gehabt habe.
An die 2000 Fälle von Denunziation in der Steiermark hat Heimo Halbreiner untersucht. Die meisten davon spielten sich unter Nachbarn oder am Arbeitsplatz ab. Etwa ein Drittel der Fälle wurde von Frauen angezeigt. Und auch das verweist darauf, dass Auslöser für die Denunziation in vielen Fällen private Konflikte bzw. Racheakte waren.
Bei allen anderen NS-Verbrechen sind eher hauptsächlich Männer aktiv gewesen. Das war das Einzige, wo auch Frauen dafür sorgen haben können, dass jemand ins Konzentrationslager kommt, dass jemand hingerichtet wird. Recht spannend ist auch rausgekommen, dass, wenn man sich anschaut, wo diese Orte sind, wo denunziert worden ist, dass vor allem bei Frauen das sehr stark so im privaten Bereich verankert ist, also die Nachbarschaft, aber auch zum Teil die Familie, also 10% der Denunziationen von Frauen sind Denunziationen innerhalb der Familie gewesen, wo es einfach für Frauen sehr oft die Möglichkeit gewesen ist, sich des Mannes zu entledigen, der sie misshandelt hat, der sie betrogen hat und anderes mehr. Das kann man umgekehrt überhaupt nicht feststellen. Es sind über 1% Männer, die innerhalb der Familie denunziert haben, während das bei den Frauen, wie gesagt, oft die letzte Möglichkeit gewesen ist, die Politik, den Nationalsozialismus dafür zu instrumentalisieren, eben ihre Männer loszuwerden. Zum Teil wird das allerdings von der Obrigkeit, sprich von den Nationalsozialisten, auch durchaus durchschaut und es kommt zu keiner Anzeige, weil sie einfach irgendwie feststellen, ob das ist eine Familienstreitigkeit.
Die angezeigten Tatbestände betrafen meist regimekritische oder kriegsfeindliche Äußerungen, das Hören von ausländischen Radiosendern oder am Land das Schwarzschlachten. Angezeigt wurden auch Menschen, die Kontakt zu Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeitern aufnahmen und sogenannte Judenfreunde. Gegen Ende des Krieges nahmen die Desertionen aus der Wehrmacht zu. Auch das wurde denunziert. Und sogar im April 1945, also wenige Wochen vor Kriegsende, da konnte es noch passieren, dass jemand wegen seiner Äußerung, der Krieg sei ja jetzt bald vorbei, denunziert wurde.
Das System hat natürlich die Chance gehabt, in das Wohnzimmer reinzuschauen, weil BBC London hören zum Beispiel, das konnte nur in den vier Wänden passieren. Das hat der Nachbar bestenfalls mitbekommen, weil halt dieser Eingangston gewesen ist beim Signal. Aber ansonsten hat das ja niemand gehört. Das ist ja nicht in der Öffentlichkeit passiert. Durch diese Nachbarschaftsstreitigkeiten konnte er natürlich reinschauen und konnte natürlich irgendwie Platz greifen im privaten Bereich. Das war natürlich durchaus beabsichtigt. Durchaus hat man Exempel statuiert, dass man dann in einer Gemeinde oder in einer Wohnsiedlung jemanden bestraft hat, um zu zeigen, tut es das nicht, so quasi mit dem erhobenen Zeigefinger. Der hat 2 Jahre bekommen und quasi so irgendwie Androhung. Ist auch öffentlich plakatiert worden, wegen Feindsender hören, wegen verbotenen Umgang und so weiter und so fort. Also das war quasi so eine Drohgebärde und das Reinschauen in das Private. Auf der anderen Seite ist es natürlich dysfunktional gewesen. Das Ganze wäre einfach eine Flut von Anzeigen gekommen ist, die bearbeitet haben werden müssen. Das hat ja ein Denunziantentum auch hervorgerufen, wo jeder jeden dann angezeigt hat oder einfach bereit gewesen ist anzuzeigen. Und ich habe ganz, ganz viele Anzeigen gefunden, die einfach dann nur so lauten, der kommt mir verdächtig vor. Da sitzen sie immer zusammen im Gasthaus, reden und wenn ich reinkomme, hören sie auf zu reden. Ich glaube, die konspirieren da. Die sind natürlich alle folgenlos geblieben, aber da hat es hunderte solcher Anzeigen gegeben. Was tut man dann irgendwie seitens der Obrigkeit? Also das war durchaus so eine zweischneidige Geschichte. Auf der einen Seite bringt es dem System was, eben einen Blick ins Private reinzubekommen und auf der anderen Seite einfach auch durch diese Vielzahl einfach auch irgendwie ein bisschen gedämmt zu sein in sonstigen Aktivitäten.
Viele der teilweise anonym angezeigten Fälle wurden von den Behörden als private Streitigkeiten erkannt und nicht weiterverfolgt. Doch mehr als die Hälfte der Denunziationsopfer wurden verhaftet und abgeurteilt. Für etwa 10% der angezeigten Fälle endete die Denunziation tödlich. Sie wurden hingerichtet oder in ein KZ deportiert und dort umgebracht. Oder sie nahmen sich während der Haft das Leben. Mit einer anderen Art der Beteiligung der Bevölkerung am NS-Regime beschäftigt sich ein Clio-Stadtrundgang durch Graz.
Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Rundgang zum Themenkomplex Arisierung. Wenn wir von Arisierung sprechen, so ist es ein Vorgang, der passiert nicht irgendwo im verborgenen Kämmerchen, sondern es passiert mitten in der Gesellschaft. Es passiert im Prinzip auch öffentlich, im öffentlichen Raum. Und diese Schlagzeile, so werden wir die Juden los, findet sich in der Tagespost, der damals wohl weit verbreitetsten Tageszeitung in Graz. Es verkündet, wie man die Juden los wird, indem man nämlich den Jüdinnen und Juden die wirtschaftliche Existenz raubt, ihnen sozusagen alles, was sie verankert, was ihnen an Sicherheit gibt, wegnimmt. Und sie dann einen weiteren Schritt zur Emigration zwingt.
Der Historiker Gerald Lamprecht führt zu 5 Stationen in der Grazer Innenstadt, bei denen er detailliert den Ablauf des Raubes jüdischen Eigentums beschreibt. Zum Beispiel anhand eines Hauses, in dem heute ein bekanntes Grazer Schuhgeschäft untergebracht ist.
Was Sie hier sehen, war bis 1938 das Schuhhaus Spitz. Das Kaufhaus Spitz war eines der größten und erfolgreichsten Schuhgeschäfte in der Steiermark. Gegründet wurde es von Armin Spitz. Armin Spitz wurde 1883 geboren in Mähren. Wie viele Mitglieder der Grazer Kultusgemeinde kam er sozusagen im Laufe seines Lebens als Jugendlicher nach Graz, hat sich hier niedergelassen und er brachte es hier zu einem ansehnlichen Wohlstand. Das führte dazu, dass er letztendlich das Haus Frauengasse 4, wo wir uns jetzt befinden, 1925 erwerben konnte. Und hatte auch sonstiges Vermögen in seinem Leben erwirtschaften können. Mit dem 12. 13. März 1938 ist das Ganze vorbei. Als erfolgreicher Geschäftsmann steht Spitz ganz oben auf der Liste der Nationalsozialisten.
Es kommt zu antisemitischen Störaktionen vor seinem Geschäft. Kunden werden am Betreten gehindert. Armin Spitz flüchtet, 65-jährig, ins Ausland. Über seinem Geschäft kreisen die Geier.
Allerdings, und das ist ein Faktum bei fast allen Vermögensentzugsvorgängen, das ist sozusagen auf Seiten Nationalsozialisten niemals so eine einfache Sache, weil es will nicht nur einer so ein Geschäft haben, sondern es wollen mehrere das Geschäft haben. In dem Fall wollen es vor allem besonders verdiente Nationalsozialisten haben. Es gibt diese beiden Werber. Beide bewerben sich zur gleichen Zeit, beide bringen die Unterlagen bei, dass sie natürlich großartig sind und in der Illegalität schon sehr viel gemacht haben und überhaupt, sie brauchen das Geschäft.
Gut an den Führungen finde ich, dass unbekannte Sachen erklärt werden in einer Stadt, in der man täglich durch die Gegend geht und eigentlich nichts oder wenig über die Vergangenheit weiß. Und das ist eine Sache, die Clio seit Jahren schon macht und ich mich häufig beteilige, weil ich finde, dass genau diese Sachen aufgearbeitet werden, die jahrzehntelang unter den Tisch gekehrt worden sind.
Sagt der Angestellte Karl Wimmler über die Clio-Stadtführungen. Neben den Stadtführungen gibt es auch mehrtägige Wanderungen, auf denen etwa die Flucht des Schutzbundführers Koloman Wallisch aus Bruck an der Mur nach dem Bürgerkrieg im Februar 1934 nachgegangen wird. Oder die Spuren der zwei auf steirischem Gebiet operierenden Partisanengruppen in der Obersteiermark bzw. auf der Choralm erforscht werden.
Wir stehen da am Friedhof von Klaas Hütten. Da hat nämlich während der NS-Zeit, in den letzten Wochen, ein Begräbnis von einem Partisanen unter Beteiligung des Pfarrers von Klaas Hütten stattgefunden. Der Pfarrer von Klaas Hütten war klarer Antinationalsozialist, hat das ja immer wieder in seiner Chronik, wenn man sie durchliest, kundgetan, hat auch Kontakte mit den hier operierenden Korps und Partisanen gepflegt und hat, nachdem es im April 1945 zu einer Schießerei gekommen ist und einer der Partisanen dabei gefallen ist, den in Amt und Würden unter der Beteiligung der Partisanen hier begraben. Ich glaube, es ist sicher einer der wenigen Begräbnisse, die in der Steiermark, aber wahrscheinlich auch in Österreich stattgefunden haben, wo wirklich mit priesterlichen Segen ein Partisan auf einem öffentlichen Friedhof begraben worden ist.
Das jüngste Vorhaben der Historikergruppe ist eine vorgestern eröffnete Ausstellung im Grazer Stadtmuseum. Sie trägt den Titel »Unsichtbar« und beschäftigt sich damit, was die Bevölkerung während der NS-Zeit wissen konnte und was nicht, und außerdem mit der Frage, was davon nach 1945 im Bewusstsein geblieben ist und was nicht. Was ist dran an dem bekannten Satz, dass man von all dem nichts gewusst hatte? Historiker Gerald Lamprecht.
Vieles war nicht unsichtbar. Ein Blick in die für die Steiermark damals größte und relevanteste Zeitung, die Tagespost, zeigt, dass die Nationalsozialisten ja kein Geheimnis machen aus dem, was sie tun. Sie berichten das über Seiten, was sie vorhaben, was sie großartig umsetzen, endlich die Arrestierung, jetzt haben wir sie zustande gebracht, Arresteure inserieren in der Tagespost, Geschäft XY, jetzt arisiert, wieder eröffnet unter dem Namen. Also man konnte das einfach nachlesen, es war Teil des öffentlichen Diskurses. Das heißt nämlich nicht, das muss ich jetzt schon ganz dezidiert betonen, dass jeder wusste, was in den Vernichtungslagern passierte. Das heißt es nicht, aber es war im Prinzip sichtbar, was mit sogenannten lebensunwerten Leben passiert. Der Prozess der Euthanasie war sichtbar, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass es diese Sichtbarkeit war, die dazu führt, dass die Euthanasieprogramme weitgehend gestoppt werden, weil einfach in der Bevölkerung Unruhe ausbricht und die Leute dem mal mitmachen. Es war sichtbar, dass die jüdische Bevölkerung verschwindet, vertrieben wird. Das in den Zeitungen standen und Leute, die neben einer jüdischen Familie gewohnt haben, haben das nicht mitbekommen, dass die nicht mehr da waren. Nach 45 weiß man davon überhaupt nichts mehr.
Mit dem Begriffspaar sichtbar und unsichtbar wird auch bei der Gestaltung der Ausstellung gespielt. Während auf der Vorderseite der Ausstellungstafeln Zeitungsmeldungen oder Plakate affischiert sind, also das, was man ganz offiziell lesen konnte, wird auf der Rückseite das Verborgene, der Hintergrund dargelegt. Heimo Halbreiner.
Und das geht so weit bis an die Wand hinten hin, wo wir sichtbar machen die ganzen Opfer. Also wir benennen die ganzen jüdischen Opfer der Steiermark, die ganzen Opfer der NS-Justiz, die ganzen Opfer der steirischen Konzentrationslager, die ganzen steirischen Opfer der NS-Euthanasie, namentlich erstmals. Wobei uns auch bewusst ist, dass vielleicht noch der eine oder andere unsichtbar ist. Also wir versuchen den Opfern auch Namen zu geben und das Ganze auch mit Datenbank noch nachzurecherchieren und auch da versuchen wir dann zu bitten, okay, uns ist einiges unsichtbar noch. Wer mehr weiß, soll einfach rückmelden, damit auch das sichtbar wird.
Sie hörten Die Muse geht zu Fuß. Der Grazer Verein für Geschichts- und Bildungsarbeit Clio. Eine Sendung von Peter Lachnit. Noch einige Hinweise. Im Internet finden Sie Clio unter www.clio-graz.net. Clio mit C. Dort sehen Sie auch das Gesamtverzeichnis der von Clio herausgegebenen Bücher. Die Ausstellung Unsichtbar – Verfolgung und Widerstand in der Steiermark ist bis Ende März an zwei Standorten in Graz zu sehen, im Stadtmuseum und im Landhaushof in der Herrengasse. In den Dimensionen können Sie morgen den Abschluss der Serie über die Urknallmaschine von Genf hören, mit einem längeren Gespräch zum Thema »Bedrohen künstlich erzeugte schwarze Löcher tatsächlich die Welt?«